Liebe Geschwister, liebe Gemeinde in Hohenacker, ich freue mich, dass ich bei euch sein darf und ich möchte herzlich danken auch für die schönen Lieder, die du rausgesucht hat. Ich denke, gerade beim letzten Lied, da war ja eine Begeisterung zu spüren und das wünsche ich uns auch, diese Begeisterung im Herzen und vor allem, dass wir sie raustragen können in unsere Familien und in unsere Welt heute. Ich möchte uns heute Morgen auch einen Mann vorstellen, der nicht unbedingt im Rampenlicht stand, der nicht so zentral vorkommt im Neuen Testament wie ein Paulus oder ein Petrus. Und zwar ist es der Josef Barnabas. Vielleicht fragen Einzelne schon, wer ist denn das? Josef Barnabas, ich denke, wir werden einige der Stationen, die ich uns vorstellen möchte heute Morgen, die werden uns sehr bekannt vorkommen. Ich möchte auch stark die Texte aus der Apostelgeschichte heute Morgen zu uns sprechen lassen. Ich denke, sie sind so begeisternd, für mich jedenfalls waren sie das bei der Vorbereitung und ich wünsche uns das auch, dass sie uns wieder neu begeistern. Ich gehe davon aus, dass die meisten Texte, die werden uns sehr schnell bekannt vorkommen. Er ist eine Schlüsselperson, dieser Barnabas, aber wie schon gesagt, er steht nicht unbedingt im Rampenlicht. Er war ein Türöffner und ein Menschenbegleiter für Menschen, die andere vielleicht schon abgeschrieben hatten, wo andere gesagt haben, oh, da ist so eine Vergangenheit, da halten wir uns ein bisschen fern von diesem Mann. Der hat so viel auf dem Kerbholz, der hat so viel Negatives gemacht in seinem Leben. Damit wollen wir nichts zu tun haben. Und wir können wahrscheinlich uns vorstellen, dass er nicht nur andere begeistert hat, dass er nicht nur ein Mutmacher für andere gewesen ist, sondern dass er selber auch ein sehr mutiger Mann gewesen ist. Also er soll heute Morgen im Mittelpunkt stehen. Wer war dieser Josef Barnabas? Ich lese uns Verse aus Apostelgeschichte 4. Da heißt es ab Vers 32, die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Und nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus und große Gnade war bei ihnen allen. Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte, denn wer von ihnen Äcker oder Häuser besaß, verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte und legte es den Aposteln zu Füßen und man gab einem jeden, was er nötig hatte. Und jetzt kommt er ins Spiel. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern gebürtig, der hatte einen Acker und verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Ich denke, eine bekannte Bibelstelle ist von der Gütergemeinschaft der ersten Christen, der ersten Jesus-Nachfolger. Christen hießen sie damals ja noch nicht, in Jerusalem die Rede. Sie hatten eine klare Botschaft, es kamen Menschen hinzu, es wurden Menschen hinzugetan und was sie noch auszeichnete, sie gaben auch den Menschen ab, die bedürftig waren. Und dieser Mann, der hier heute Morgen im Mittelpunkt stehen soll, der hieß also Josef und er wurde von den Aposteln Barnabas genannt. Die Bedeutung haben wir auch schon im Text gehört, Sohn des Trostes, Sohn des Trostes. Was für ein Name, ich weiß nicht, wer von Ihnen, wer von euch auch so von den Eltern damals einen Namen bekommen hat, der eine bestimmte wichtige Bedeutung für sie damals hatte. Und bei den Menschen in der biblischen Zeit war es jedenfalls so, man hat überlegt, was passt zu diesem Mädchen, zu diesem Jungen, welcher Name passt und welche Bedeutung wird ihm beigemessen. Er war ein Levit aus Zypern, also aus einer frommen jüdischen Familie stammte er, also ein Jude, würde man heute sagen, aus der Diaspora. Er verkaufte ebenfalls seinen Acker und gab das Geld der Gemeinde und sie sollten damit die versorgen, die bedürftig waren. Soweit zu seiner Person, wie sie uns geschildert wird im 4. Kapitel der Apostelgeschichte. Und jetzt habe ich aus seinem Leben, reichhaltiges Leben, wie wir uns vorstellen können, habe ich 6 Stationen ausgesucht. Und wie schon erwähnt, wir werden einiges schnell wiedererkennen, weil wir wahrscheinlich uns ganz gut in der Apostelgeschichte auskennen. Die erste Station, Barnabas wird zum Türöffner für den Paulus. Am Anfang der Apostelgeschichte 9, so wird uns geschildert, so hatten die Juden aufgrund ihrer Lehre einen großen Hass auf die Jesus-Nachfolger, auf die neue Lehre, die da entstanden ist seit Pfingsten. Und das haben sie gar nicht verstanden. Das hat ihnen sehr widersprochen. Und da heißt es in den ersten 2 Versen im 9. Kapitels: Saulus aber schnaubte noch mit Drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn und ging zum hohen Priester und bat ihm und Briefe nach Damaskus an die Synagogen, damit der Anhänger des neuen Weges, so wurde diese Bewegung damals genannt, Männer und Frauen, wenn ich sie dort fände, gefesselt nach Jerusalem führe. Dieser Paulus, wir wissen, er war ein großer Eiferer für die jüdische Lehre und er fühlte sich auch im Recht, diese Menschen, die zu diesem neuen Weg gehörten, dass er die also gefangen nach Jerusalem brächte. Und er war unterwegs, wahrscheinlich nicht alleine, mit anderen zusammen auf einer neuen Aktion, um solche Menschen habhaftig zu werden. Aber, und jetzt wissen wir ebenfalls, da passiert etwas Gewaltiges in seinem Leben, etwas nie Dagewesenes, mit dem er nicht gerechnet hatte, mit dem die Begleiter nicht gerechnet hatten. Jesus stellte ihm in den Weg und er krempelte total sein Leben um und das verbreitete sich auch als großes Lauffeuer dort in der Gegend. Und da heißt es dann ab Vers 20 im 9. Kapitel: Saulus aber blieb einige Tage bei den Jüngern in Damaskus und alsbald predigte er in den Synagogen von Jesus. Er kannte sich aus mit der neuen Lehre, das hatte er studiert. Er kannte die jüdische Lehre aus dem FF und er wusste auch über die neue Lehre von Jesus, was die nach seiner Meinung zuerst dort falsch verbreiteten, wusste er genau Bescheid. Und er predigte, er fing schnell an zu predigen. Und dann heißt es, alsbald predigte er in den Synagogen von Jesus, dass dieser Gottes Sohn sei. Alle aber, die es hörten, entsetzten sich und sprachen: Ist das nicht der, der in Jerusalem alle vernichten wollte, die diesen Namen anrufen? Und ist er nicht deshalb hergekommen, dass er sie gefesselt zu den hohen Priestern führe? Saulus aber gewann immer mehr an Kraft und trieb die Juden in die Enge, die in Damaskus wohnten, und bewies, dass Jesus der Christus sei. Er kannte sich in beiden sehr genau aus. Und das merken wir. Er durfte sehr schnell auch predigen und er trieb die Juden in die Enge. Und wir können uns vorstellen, das hat ihnen gar nicht gefallen. Ihr Topmann wechselt die Seiten. So würde es heute vielleicht als Schlagzeile in irgendeiner großen deutschen Zeitung stehen. Und dieser Topmann, der verkündigt plötzlich die Lehre von Jesus. Und das ging so weit, dass er also fliehen musste. Die Gemeinde hat gesagt, du, am besten du fliehst, die trachten dir nach dem Leben, die Juden. Die verstehen das nicht, dass du die Seiten gewechselt hast. Und es heißt sogar, sie wollten ihn töten. Und er wechselt also die Seiten und er muss fliehen. Das passiert also sehr schnell. Da heißt es, sie nahmen ihn bei Nacht und ließen ihn in einem Korb die Mauer hinab, sodass er also in Sicherheit war. Und dann heißt es weiter, ab Vers 26, als er aber nach Jerusalem kam, versuchte er, sich zu den Jüngern zu halten. Doch sie fürchteten sich alle vor ihm und glaubten nicht, dass er ein Jünger wäre. Barnabas, der kommt jetzt ins Spiel, Barnabas aber nahm ihn zu sich und führte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie Saulus auf dem Wege den Herrn gesehen und dass der mit ihm geredet und wie er in Damaskus im Namen Jesu frei und offen gepredigt hätte. Und er ging bei ihnen in Jerusalem ein und aus und predigte im Namen des Herrn frei und offen. Er redete und stritt auch mit den griechischen Juden, aber sie stellten ihm nach, um ihn zu töten. Als das die Brüder erfuhren, geleiteten sie ihn nach Caesarea und schickten ihn weiter nach Tarsus. Und dort war er ja zu Hause gewesen. Also er muss schon wieder fliehen. Er muss schon wieder fliehen. Und jetzt, wie gesagt, kommt der Barnabas ins Spiel. Der Barnabas setzt sich sozusagen als Türöffner in der Gemeinde für den Paulus ein. Und er sagt, ja, dieser Mann hat sich gewandelt. Nicht er hat sich gewandelt, weil er anders sein wollte, ein guter Mensch plötzlich sein wollte, würde man heute sagen, sondern weil Gott ihm in den Weg getreten ist und der sein Leben umgekrempelt hat. Paulus nimmt sich des Paulus an und ermutigt ihn sozusagen in seinem Glauben. Und ein zweites passiert, Paulus macht auch der Gemeinde Mut, die Angst und die berechtigten Vorbehalte gegen diesen Paulus abzulegen. Er bestätigt also, da ist ein Mann vor euch, der da predigt, den hat Gott umgekrempelt, dessen Leben hat Gott total verändert. Das war die erste Station, die ich uns vorstellen wollte. Der Barnabas wird also zum Türöffner für den Paulus. Er ermutigt den Paulus selber beizubleiben und vor allem ist er ein Fürsprecher in der Gemeinde für den Paulus und er ermutigt die Geschwister, legt eure berechtigten Zweifel ab, dass dieser Mann es plötzlich ganz anders mit euch meint, weil Gott sein Leben verändert hat. Und ein zweites, Barnabas setzt sich mutig für die Heidenchristen in Antiochia ein. Die Situation war, dass in dieser Gemeinde in Antiochien, im heutigen Syrien, ist das gelegen, dass da Juden, Christen und Heidenchristen zusammen in einer Gemeinde waren. Man würde heute vielleicht sagen, eine Multikulti-Gemeinde. Es waren nicht nur jüdische Menschen da, die an Jesus gläubig geworden sind, sondern es waren auch heidnische Menschen aus dem Heidentum, da die ebenfalls Jesus angenommen haben. Und ich lese uns ein paar Verse aus dem 11. Kapitel, und zwar ab Vers 19. Da heißt es, die aber zerstreut waren wegen der Verfolgung, die sich wegen Stephanus erhob, gingen bis nach Phönizien und Zypern und Antiochia und verkündigten das Wort niemandem als allein den Juden. Es waren aber einige unter ihnen Männer aus Zypern und Kyrene, die kamen nach Antiochia und redeten auch zu den Griechen und predigten das Evangelium vom Herrn Jesus. Und die Hand des Herrn war mit ihnen und eine große Zahl wurde gläubig und bekehrte sich zum Herrn. Es kam aber die Kunde davon der Gemeinde von Jerusalem zu Ohren und sie sandten Barnabas, da kommt er wieder, ins Spiel, dass er nach Antiochia ginge. Als dieser dort hingekommen war und die Gnade Gottes sah, wurde er froh und ermahnte sie alle, mit festem Herzen an dem Herrn Jesus zu bleiben. Denn er war ein bewährter Mann, voll Heiligen Geistes und Glaubens und viel Volk wurde für den Herrn genommen. Die Situation, ich habe es schon geschildert, es war Multikulti, es waren Leute aus den Ländern zusammengekommen, die fliehen mussten von Jerusalem damals und die haben sich verstreut und überall die Botschaft weitergesagt. Ich denke, es waren mutige Menschen. Ich stelle mir vor, die hatten ja Probleme gehabt. Die haben Probleme bekommen wegen ihrem neuen Glauben an Jesus und sind jetzt auf der Flucht. Und wir hören, überall verbreiten sie die gute Botschaft von Jesus. Was für mutige Menschen das damals gewesen sind. Das war ihr Hauptanliegen, nicht wie können wir uns selber in Sicherheit bringen, sondern wie können wir das Reich Gottes ausbreiten. Und jetzt, wir haben es schon gehört, ist so eine gewisse Unsicherheit in Jerusalem bei den Geschwistern entstanden. Was ist da los? Da sind auch Leute aus den Heidenchristen, die Botschaft verkündigen und sie wählen diesen bewährten Mann, den Barnabas, aus. Schau doch mal nach dem Rechten, was dort los ist in Antiochia. Sind die auf einem richtigen Weg oder was ist da mit ihnen? Und er wird von seiner Heimatgemeinde in Jerusalem losgeschickt, um zu sehen, was dort verkündigt wird. Das heißt, ob die Neubekehrten auch die jüdischen Gesetze, Beschneidung und so weiter einhalten, weil die Gemeinde in Jerusalem, das waren ja mehr Menschen, die aus dem jüdischen Hintergrund zum Glauben und zur Gemeinde gekommen waren. Und das Ergebnis, wir haben es schon gehört, als Barnabas dorthin gekommen war und die Gnade Gottes sah, wurde er froh und ermahnte sie, mit festem Herzen an dem Herrn zu bleiben. Er ist begeistert, dieser Barnabas. Der hat nicht so seine Einschränkungen von seinem jüdischen Hintergrund im Kopf, sondern er merkt, Mensch, da ist ja Gott am Wirken. Da sind Menschen in der Gemeinde beieinander, denen es darum geht, die frohe Botschaft von Jesus auszubreiten. Und er sieht die Gnade und er sieht den Glauben der Geschwister dort und er hat nichts auszusetzen. Das ist die zweite Station. Er wird also hingeschickt, um nach dem Rechten zu gucken. Und ein drittes, er gewinnt sogar diesen Paulus, über den er so ein bisschen die Hand gehalten hatte, Hand halten musste, weil dessen Vergangenheit, wie gesagt, sehr Negatives aufgewiesen hat. Ich habe es schon ein bisschen versucht zu schildern. Und er gewinnt diesen Paulus, der ein Mann mit Vergangenheit, den gewinnt er sogar als Mitarbeiter. Da heißt es dann weiter, ab Vers 25, Kapitel 11, Barnabas aber zog aus nach Tarsus, Saulus zu suchen. Man muss sich das vorstellen, das war nicht ebenfalls so von Urbach bis Hohenacker, sondern das waren Strecken, da waren die tagelang unterwegs. Also um jemanden da auszuschicken, mal kurz, nach Tarsus, das waren 150, 200 Kilometer, so habe ich mal überschlagen auf der Karte. Das war nicht so einfach, da waren die Tage unterwegs. Das hat er sich schon gut überlegt. Der hat an diesem Paulus etwas gesehen, was beeindruckend war. Er hat gesehen, das ist ein Begnadeter, das ist ein geschickter Mann, um die Botschaft auszubreiten. Und dann heißt es weiter, und als er den Paulus fand, brachte er ihn nach Antiochia und sie blieben ein ganzes Jahr bei der Gemeinde und lehrten viele. In Antiochia, nebenbei bemerkt, wurden die Jünger zuerst Christen genannt. Aber ich denke, das ist uns auch als Bibellesern gut bekannt. Dieser Barnabas hat er also in der kurzen Zeit auch bei dieser Prüfung in Antiochia festgestellt, was das ein von Gott befähigter Mann ist, um die Botschaft von Jesus auszubreiten, welche Fähigkeiten er hatte, um praktisch Menschen anzuleiten, im Glauben vorwärts zu kommen. Der junge Nachfolger Paulus und der im Glauben bewährte Barnabas arbeiten plötzlich zusammen als Bibellehrer, ein Jahr lang, so haben wir im Text gehört, um die jungen Christen dort in der Gemeinde in Antiochia anzuleiten. Was für eine gewaltige Sache. Der bewährte Mann und der junge Paulus. Und der merkt also, dieser ältere Barnabas merkt, da hat Gott in den Fähigkeiten gelegt. Er ist nicht neidisch darauf und denkt, naja, wollen wir ihn mal ein bisschen niederhalten, dass er nicht übermütig wird, sondern schön demütig bleibt. Nein, er will ihn so richtig zur Geltung kommen lassen mit den besonderen Fähigkeiten, die Gott ihm gelegt hat. Welch eine Größe, habe ich mir gedacht. Welch eine Größe. Wir alle kennen das vielleicht aus unserem Arbeitsbereich, wenn plötzlich junge Mitarbeiter unsere Vorgesetzten geworden sind, Frauen oder Männer, Jünger, und plötzlich werden die über uns gestellt und die sagen uns dann plötzlich, wo es lang geht. Das ist, denke ich, nicht so einfach. Oder bezogen auf unsere Situation, wenn wir uns nicht so gut mit Handy und so auskennen, wie unsere Kinder vielleicht, unsere Enkelkinder vielleicht sogar, uns plötzlich etwas vormachen und sagen, Opa, Oma, Vater, Mutter, komm, ich zeig's dir mal kurz. Und dann geht es ruckzuck, wird getippt ein bisschen, und so schnell ich jedenfalls, kann ich gar nicht schauen, wie die da plötzlich irgendwas auf dem Handy dort für mich an Informationen herausholen. Und so ähnlich stelle ich mir es damals auch vor, dass das eigentlich so gewesen ist. Aber nein, da hat er keine Probleme mit. Dieser Barnabas hat keine Probleme. Der sieht, was Gott in diesen Mann gelegt hat. Welche Perspektive der schon im Blick gehabt hat. Das ist, finde ich, sehr beeindruckend. Das war das Dritte. Barnabas gewinnt Paulus als Mitarbeiter für die Gemeinde in Antiochia. Und eine vierte Station, die mir beim Beschäftigen mit diesen Kapiteln in der Apostelgeschichte aufgefallen ist, der Mut des Barnabas als Missionar zusammen mit Paulus und Markus, Johannes Markus, auf die erste Missionsreise zu gehen. Ich lese uns die ersten Verse aus dem 13. Kapitel. Da heißt es, es waren aber in Antiochia in der Gemeinde Propheten und Lehrer, nämlich Barnabas und Simeon, genannt Niger, und Lucius von Kyrene und Manaen, der mit dem Landesfürsten Herodes erzogen worden war, und Saulus. Als sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir aus Barnabas und Saulus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten sie und beteten und legten die Hände auf sie und ließen sie ziehen. An den Namen merken wir nochmal so eine Multikulti-Gemeinde. Da sind Judenchristen und Heidenchristen mit diesen Hintergründen, die sie mitgebracht haben, beieinander, um die frohe Botschaft dort in dieser Gemeinde auszubreiten. Und dann erleben diese drei Männer trotz vieler Bedrängnisse, lebensbedrohlichen Situationen, sie merken, wie Menschen durch sie, durch ihre Mitarbeit dort in Kleinasien, in diesem Teil von Kleinasien, zum Glauben kommen, wie Gemeinden entstehen, wie Glauben entsteht und Glauben wächst. Das ist gewaltig. Viele kommen zum Glauben und Gemeinden entstehen. Und diese drei Männer, die benutzt Gott dazu in seinem kleinen Missionsteam, um die frohe Botschaft dort auszubreiten. Und der alte Barnabas hatte nochmal den Mut, mit diesen beiden anderen loszuziehen, um dort tätig zu werden. Und das war Knochenarbeit, das war körperlich anstrengend und das war psychisch sicher anstrengend und vor allem geistlich. Herausforderungen, Nachstellungen, Ablehnung, und wir kennen vielleicht die Berichte in Apostelgeschichte 13 und 14, was sie dort alles erlebt haben an schweren, aber auch an vielem Schönen. Und das ist, denke ich, das Wichtige, dass wir das Schöne im Blick behalten und dass das Schöne uns Mut macht, was wir auch als Christen in unserer Zeit, als Einzelne und auch durch unsere Gemeinden erleben können. Eine fünfte Station, die mir aufgefallen ist: Barnabas wendet sich mutig gegen Irrlehrer in Antiochia. Sie waren dann zurückgekehrt von dieser ersten Missionsreise und haben natürlich berichtet, was sie erlebt haben, an Schönem und, ich habe schon gesagt, auch an Schwierigen, wie Gott sie gesegnet, wie Gott sie gebraucht hat. Dass viele Heiden auch zum Glauben gekommen sind, nicht nur aus jüdischem Hintergrund, sondern auch heidnischem Übergrund, aber, habe ich mir aufgeschrieben, aber es gab da eine Sache, die sie doch beschäftigt hat. Und da lese ich uns aus dem 15. Kapitel die ersten beiden Verse. Und einige kamen herab von Judäa und lehrten die Brüder dort in Antiochia: Wenn ihr euch nicht beschneiden lasst nach der Ordnung des Mose, könnt ihr nicht selig werden. Als nun Zwietracht entstand und Paulus und Barnabas einen nicht geringen Streit mit ihnen hatten, ordnete man an, dass Paulus und Barnabas und einige andere von ihnen nach Jerusalem hinaufziehen sollten zu den Aposteln und Ältesten um dieser Frage willen. Sagt, das wollen wir in einen größeren Namen versuchen zu klären. Eine mutige Entscheidung, das probieren wir alles ein bisschen unter dem Teppich zu halten. Nein, das sind große Fragen, die versuchen wir zu klären. Und er wendet sich gegen die Irrlehrer, die dort aufgetaucht waren, und sagt, ja, auch ihr aus den Heiden, ihr müsst euch ebenfalls beschneiden lassen, wie das bei den Juden üblich ist. Und dann ziehen sie als hinauf nach Jerusalem, wieder, wie gesagt, Tage, Wochen, die sie da unterwegs sind. Einige hundert Kilometer von heute syrischen Antiochia nach Jerusalem, um dort im größeren Rahmen eine Klärung herbeizuführen und die Frage also auf einen größeren Raum zu stellen. Und was dann geklärt wurde, das lesen wir dann. Sie kriegen einen Brief mit, sie beraten sich, kriegen einen Brief mit, und dann heißt es dort in diesem Brief folgendermaßen: Denn es gefällt, ab Vers 28, Kapitel 15, denn es gefällt dem Heiligen Geist und uns, interessant diese Formulierung nebenbei bemerkt, euch weiter keine Last aufzuerlegen, als nur diese notwendigen Dinge, dass ihr euch enthaltet vom Götzenopfer und vom Blut und vom Erstickten und von Unzucht. Und wenn ihr euch davor bewahrt, tut ihr recht, lebt wohl. Als man sie hatte gehen lassen, kamen sie nach Antiochia und versammelten die Gemeinde und übergaben den Brief. Soweit erstmal noch ein Vers dazu. Als sie ihn lasen, wurden sie über den Zuspruch froh. Das war die Reaktion der Gemeinde. Also, sie haben mutig es klären lassen. Barnabas sagt, nein, das wollen wir nicht selber auf uns nehmen, das versuchen wir im größeren Rahmen zu klären. Und wie gesagt, sie haben also dieses Ergebnis dann mitgebracht. Und dann heißt es weiter, Paulus und Barnabas aber blieben in Antiochia, lehrten und predigten mit vielen anderen das Wort des Herrn. Sie können also ihre Arbeit dann dort in dieser Gemeinde in Antiochia fortsetzen. Das war da das fünfte, was ich mir notiert habe. Barnabas wendet sich mutig gegen Irrlehrer in Antiochia, die da den Heiden, aus den Heiden gläubig gewordenen, das Gleiche auferlegen wollen, was die Juden praktiziert hatten. Und dann passiert etwas Seltsames und ich denke, das kennen wir auch alles. Dann heißt es nämlich weiter in Kapitel 15 ab Vers 36. Nach einigen Tagen in Antiochia sprach Paulus zu Barnabas, lasst uns wieder aufbrechen und nach unseren Brüdern sehen in allen Städten, in denen wir das Wort des Herrn verkündigt haben, wie es um sie steht. Barnabas aber wollte, dass sie auch Johannes mit dem Beinamen Markus mitnehmen. Paulus aber hielt es nicht für richtig, jemand mitzunehmen, der sie in Pamphylien verlassen hatte und nicht mit ihnen ans Werk gegangen war. Der hatte sie, wie gesagt, verlassen, aus welchen Gründen auch immer, von den Strapazen her oder was immer der Grund gewesen ist. Es war mühsam geworden und er ist wieder zurückgekehrt. Er ist wieder nach Hause zurückgekehrt. Und dann heißt es weiter in Vers 39, und sie kamen scharf aneinander, Paulus und Barnabas, so dass sie sich trennten. Barnabas nahm Markus mit sich und fuhr nach Zypern. Paulus aber wählte Silas und zog fort von den Brüdern der Gnade Gottes befohlen. Er zog aber durch Syrien und Zilizien und stärkte die Gemeinden, die er schon auf der ersten Reise zusammen mit Barnabas und am Anfang auch Johannes Markus gegründet hat. Er guckt nochmal da nach dem Rechten, was sich weiterentwickelt hat, was sich weiter ergeben hatte. Hat sich ja auch Fragen geklärt, die dort aufgekommen waren in der Zeit dazwischen, um dann weiterzuziehen und dann später in Griechenland die zweite Reise fortzusetzen. Ich denke, eine interessante Geschichte, ein interessanter Abschnitt, der auch in unserer Bibel steht, in manchen anderen Büchern, wo Lebensgeschichten weitergegeben werden, für so eine Sache, wo Streit entsteht und Zwietracht und Trennung, sowas würde da vielleicht ein bisschen unter den Teppich gekehrt. Nein, die Bibel ist ein sehr ehrliches und offenes Buch, nicht nur an dieser Stelle, sondern auch an vielen anderen Stellen. Der Barnabas, der wollte gerne seinen Neffen Johannes Markus mitnehmen, aber der hatte sie verlassen, ich habe schon geschildert. Und der Barnabas wollte ihm einfach eine zweite Chance geben, so möchte ich es mal formulieren. Und dadurch gerät er mit dem Paulus scharf aneinander, so heißt es in meinem Luthertext, so dass sie sich trennten. Der nahm den Silas mit, der Paulus und Johannes und Barnabas, den Johannes Markus, seinen Neffen, und sie zogen nach Zypern und die anderen, wie gesagt, zu den Gemeinden von der ersten Missionsreise, und dann später wurden sie dann ja nach Griechenland geführt. Barnabas und Markus setzten also alleine ihre Reise dort fort, in der Gegend, wo sie auch hergekommen war. Der Barnabas war ja von Zypern, so haben wir es am Anfang gehört. Das war seine Heimat, und da waren die auch zum Missionieren auf der ersten Reise ganz am Anfang. Aber dann steht was Interessantes auch in unserer Bibel. Dann heißt es später über den Johannes Markus, sehr wohlwollend durch den Paulus in seinen Grüßen im Kolosserbrief im 4. Kapitel, Vers 10. Es grüßt euch. Da war Paulus schon im Gefängnis in Rom. Und er schreibt also an die Kolosser: Es grüßt euch Aristarch, mein Mitgefangener, und Markus, der Vetter des Barnabas. Seinetwegen habt ihr schon Weisungen empfangen. Wenn er zu euch kommt, nehmt ihn auf. Das schreibt er Jahre später aus dem Gefängnis an die Kolosser. Nehmt ihn auf, diesen Johannes Markus, der da abtrünnig geworden ist. Und ein zweites Mal im Brief an Timotheus, im zweiten Brief 4, Vers 11, Lukas ist allein bei mir, war im Gefängnis in Rom. Markus, nimm zu dir und bringe ihn mit dir, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Welch Wohlwollen, was muss da passiert sein, auch in der Zwischenzeit? Und ich finde, das ist doch das Schöne, wenn man nach einer kräftigen Auseinandersetzung, nehmen wir den mit oder nehmen wir ihn nicht mit, dass sie so wieder zusammenfinden. Ich finde das großartig, und das finde ich auch großartig, wenn sowas heute passiert, wenn Entzweihungen, Streit, Zwietracht, Konflikte entstehen und man findet trotzdem wieder auf diese Art und Weise zusammen. Und ganz besonders ist es schön, wenn man Geschwister sind in einer Gemeinde, in verschiedenen Gemeinden, dass man sich wieder verständigt und so wohlwollend übereinander sprechen kann. Zum Schluss, ich habe mir vier Dinge aufgeschrieben, was ich mir wünsche, was ich uns wünsche, auch als Einzelne und auch hier euch als Gemeinde in Hohenacker, uns als Gemeinde in Urbach. Ich wünsche uns, dass es auch uns in unserer aufgeregten Zeit heute in unserem Alltag immer wieder gelingt, für andere, für jüngere Menschen Mutmacher, Mutmacherinnen zu sein. In der Familie, im Beruf, in der Nachbarschaft, in der Gemeinde. Ich denke, Miesmacher gibt es genug, Pessimisten gibt es genug. Wir sind ja nicht Mutmacher, weil wir so taffe, starke Menschen, Männer und Frauen, Frauen und Männer sind, sondern weil wir noch einen mit einbeziehen können, unseren Herrn, dem wir das sagen können: Du, da bin ich schon ganz schön entmutigt unterwegs gewesen. Ich glaube, ich habe dem anderen Menschen nicht viel Mut gemacht in der und jener Situation, sondern wir dürfen bitten: Herr, ich möchte als Mutmacher in dieser Welt unterwegs sein. Und wir leben ja in einer aufgeregten Welt, nicht erst eine Woche nach der Bundestagswahl und ein paar Wochen nachdem Herr Trump ins Präsidiumsamt gekommen ist, sondern es gibt viele andere Dinge, die uns wahrscheinlich erschrecken möchten. Aber weil wir einen im Herzen haben, wir haben es ja auch gesungen in den Liedern vorher, der uns Kraft schenken kann, der uns letztendlich der ist, der uns Mut macht, können wir auch Mutmacher sein. Und das wünsche ich mir, das wünsche ich euch auch als Einzelne und auch als Gemeinde. Ein zweites, ich wünsche uns den Mut, gerade auch in schwierigen Situationen gute Lösungen zu finden. So wie sie damals in Jerusalem eine gute Lösung gefunden haben. Wie gehen sie um mit den Geschwistern aus dem jüdischen Hintergrund und den Geschwistern aus dem heidnischen Hintergrund? Und ich denke, sie haben eine gute, dankbare Lösung gefunden. Und das wünsche ich mir, das wünsche ich uns auch, gute Lösungen zu finden in der heutigen Zeit. Ein drittes, ich wünsche uns, gut und sogar positiv damit klarzukommen, dass andere Menschen vielleicht geschickter, vielleicht kreativer, sportlicher, diplomatischer und so weiter und so fort sind als wir. Ich habe es ein bisschen geschildert. Der alte Barnabas hatte keine Probleme damit, diesen jungen Paulus überholen zu lassen. Dass er gemerkt hat, Mensch, der bringt ein geistliches Potenzial mit. Der war nicht nur, denke ich, klug, rhetorisch beschlagen wahrscheinlich, sondern er bringt etwas Geistliches mit. Und wir wissen ja von seiner Geschichte, was für ein wertvoller Mann das für Gott geworden ist. Seine Briefe, gewaltig, was da enthalten ist, wie er für die Gemeinden damals, für uns heute wichtig geworden ist durch das, was Gott durch ihn hat niederlegen lassen dort in seinen Briefen. Das wünsche ich uns auch, dass wir nicht nur Probleme haben, wenn Menschen im Beruf an uns vorbeiziehen, sondern auch unsere Kinder, unsere Enkelkinder in bestimmten Gebeten einfach uns voraus sind. Ja, weil sie in einer anderen Welt heute auch aufwachsen, dass wir nicht neidisch sind und denken, ach Herr, das hättest du mir doch auch geben können, diese Bewandtnis mit der modernen Technik heute, oh, ich fühle mich so zurückgesetzt, sondern dass wir uns dran freuen können, ja, dass solche Menschen gibt, die verschieden begabt sind. Und ein letztes, ich wünsche uns, mit Streit und Konflikten in der Familie, auf der Arbeit, in der Nachbarschaft, auch in der Gemeinde, gut, positiv umzugehen und gemeinsam gute Lösungen zu finden. Und das ist wahrlich nicht einfach, denke ich, gute Lösungen zu finden. Wie soll es weitergehen? Was machen wir mit dem Konflikt? Was machen wir mit den Fragen, die uns die heutige Zeit vielleicht aufdrängt? Wie gehen wir damit um? Geistlich gesehen, wie gehen wir gut damit um? Und das wünsche ich uns auch, dass wir da gute Lösungen zu finden und uns nicht auseinander dividieren, sondern dass wir beieinander bleiben und gemeinsam herausfinden, wie soll es weitergehen und wo soll es weitergehen und mit welche Möglichkeiten haben wir heute. Ich wünsche uns, dass Gott uns segnet und uns gebraucht als Mutmacherinnen und Mutmacher in der heutigen Zeit, im kleinen Bereich und auch im größeren Bereich, sprich Gemeinde. Auch natürlich wünsche ich uns das in unserer Gesellschaft, ja, dass da mehr Menschen auch sind, die vom Geistlichen her gute Dinge einbringen und auch zum Zug kommen, um diese Dinge durchzusetzen. Wir haben ja neu gewählt und da wünsche ich auch allen denen, die aus ihrem christlichen Hintergrund motiviert waren, sich zur Wahl zu stellen und jetzt zum Zuge gekommen sind, dass sie das in einer guten, positiven, geistlichen Weise einbringen können. Gott segne uns. Amen.